willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de. Also stell dir mal folgende Situation vor. Du hast in den letzten Jahren beruflich wirklich alles richtig gemacht.
Mhm.
Du hast dir eine ordentliche Expertise aufgebaut, hast strategische Verantwortung übernommen und vielleicht auch schon diese ersten richtig harten Führungsaufgaben erfolgreich gemeistert.
Genau, du bist quasi bereit für den nächsten Schritt.
Exakt. Du kennst deinen Wert und bist jetzt absolut bereit für diesen nächsten richtig großen Karriereschritt. Also durchforstest du den Markt nach diesen absoluten Top-Positionen.
Ja.
Du liest dann von globaler Verantwortung, von irgendwelchen massiven Transformationsprojekten, Budgetverantwortung in Millionenhöhe.
Und das Anforderungsprofil ist gefühlt eine ganze Seite lang.
Absolut extrem detailliert. Aber genau das Detail, das für dich am Ende ausschlaggebend ist, fehlt konsequent. Das Gehaltsfeld bleibt einfach komplett leer.
Ja, das ist wirklich eine völlig asymmetrische Informationsverteilung.
Mhm.
Unternehmen erwarten in diesen Ausschreibungen ja, dass du als Bewerber deine gesamte berufliche Historie offenlegst.
Bis ins kleinste Detail.
Genau, deine Erfolge, deine Qualifikationen. Aber beim Thema Vergütung, also bei der grundlegenden Gegenleistung für all das, herrscht auf Unternehmensseite plötzliche Funkstille.
Das ist so, als würdest du in ein Autohaus gehen, um einen Luxuswagen zu kaufen.
Ja, guter Vergleich.
Du stehst vor dem Fahrzeug, der Verkäufer erklärt dir jedes technische Detail, die Spaltmaße, die Motorleistung, das Interieur.
Aber nirgendwo hängt ein Preisschild.
Richtig. Und auf Nachfrage weicht man dir dann auch noch aus. Wir wollten uns bei dieser eklatanten Lücke auf dem Arbeitsmarkt aber nicht mehr auf Hörensagen oder das klassische Bauchgefühl verlassen.
Nee, absolut nicht.
Deshalb haben wir für unsere heutige Analyse unsere eigenen Daten erhoben und da wirklich tief gegraben.
Mhm. Wir haben über 25.000 aktuelle Stellenanzeigen systematisch ausgewertet.
25.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, eine riesige Stichprobe. Und unser Ziel war es, die Mechanik hinter den sogenannten 100.000-Euro-Jobs zu entschlüsseln.
Genau. Wir müssen verstehen, warum Arbeitgeber auf diesem Level so extrem verschwiegen agieren, wie dieser völlig verdeckte Markt im Hintergrund eigentlich operiert und, ganz wichtig, wie du deinen Marktwert in diesem Informationsvakuum souverän verhandelst.
Wenn wir uns da mal die nackten Zahlen unserer Erhebung ansehen, wird das Ausmaß dieser Verschwiegenheit erst richtig greifbar.
Was genau haben wir da gefunden?
Also konkrete Gehaltsangaben sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht nur selten, sie folgen auch einer ganz klaren Kurve. Wenn Unternehmen transparent agieren, dann tun sie das fast ausschließlich im Mittelfeld.
Hm.
Von den Ausschreibungen, die wir analysiert haben und die überhaupt mal eine Zahl nennen, liegen knapp 44%, also 43,9%, in der Spanne zwischen 50 und 60.000 Euro.
Okay, das ist ja schon mal ein ordentlicher Block.
Genau. Und weitere knapp 23% finden sich zwischen 40 und 50.000 Euro.
Ich habe mir unsere Datensätze für die höheren Segmente ja auch genauer angesehen. Und da passiert etwas extrem Auffälliges.
Oh ja?
Es ist nicht so, dass die Transparenz langsam ausschleicht. Sie bricht förmlich ab.
Total.
Sobald wir die Schwelle von 70.000 Euro überschreiten, stürzt der Anteil der Anzeigen mit offener Gehaltsangabe auf gerade einmal 10,5% ab.
9 von 10 Unternehmen schweigen also ab diesem Punkt.
Wahnsinn. Und wenn wir auf diese magische Grenze von 100.000 Euro schauen, also das eigentliche Ziel vieler hochqualifizierter Fachkräfte, da herrscht ein totales Vakuum.
Ein absolutes schwarzes Loch.
Wirklich. In unserer gesamten Stichprobe von 25.000 Anzeigen gab es nicht eine einzige, die ein sechsstelliges Gehalt explizit als Zahl in der Ausschreibung formuliert hat.
0% Transparenz an der Spitze.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir sprechen in diesem Segment über die absoluten Topverdiener der Wirtschaft. Wenn wir uns die Berufsgruppen ansehen, die diese Sphären erreichen, reden wir über Chefärzte zum Beispiel.
Okay, was verdienen die so im Schnitt?
Laut Branchendaten liegen die bei durchschnittlich 196.000 Euro.
Krass.
Zu kommen dann noch Piloten bei rund 135.000 Euro oder auch Senior-Unternehmensberater, die so bei 120.000 Euro aufwärts liegen.
Okay, das sind Sphären, in denen die Vergütung aufhört, eine bloße Standard-Tarifeinstufung zu sein.
Genau, das wird stattdessen zu einem hochsensiblen strategischen Verhandlungsgegenstand.
Wenn ich da kurz reingehen darf.
Klar.
Dass diese enorm lukrativen Positionen existieren. Das beweisen ja die Durchschnittswerte der von dir genannten Berufe. Aber warum ist es ein ungeschriebenes Gesetz, diese Zahlen niemals in eine Anzeige zu schreiben? Ehrlich gesagt wirkt das auf viele Bewerber einfach wie ein strategischer Hebel der Unternehmen, um die eigene Verhandlungsmacht zu maximieren und den Markt künstlich intransparent zu halten.
Das ist die Perspektive von außen, die natürlich total nahe liegt. Aber aus der Binnenlogik eines Unternehmens heraus ist diese Diskretion oft schlicht ein zwingender Schutzmechanismus.
Ein Schutzmechanismus? Wovor müssen die sich denn schützen?
Naja, das ruht auf zwei fundamentalen Säulen. Die erste Säule ist die immense Komplexität der Vergütungspakete auf diesem Level.
Okay, also es geht nicht nur ums Grundgehalt.
Genau. Wenn du in die Liga der 100.000-Euro-Jobs aufsteigst, verändert sich die gesamte Architektur deines Einkommens.
Mhm.
Das klassische feste Grundgehalt macht oft nur noch einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtvergütung aus. Der Rest besteht aus sehr dynamischen, erfolgsabhängigen Boni.
Die dann an irgendwelche KPIs geknüpft sind?
Exakt, an die Unternehmensziele. Wir sprechen über langfristige Unternehmensbeteiligungen, über komplexe Modelle zur betrieblichen Altersvorsorge oder auch riesige Mobilitätsbudgets.
Verstehe. Ein solches mehrdimensionales Paket lässt sich mechanisch gar nicht auf eine einzelne statische Zahl in einem Webformular reduzieren.
Richtig. Das wäre einfach nicht seriös.
Ein Standardjob ist also wie ein Kleidungsstück von der Stange, während der 100.000-Euro-Job eher ein Maßanzug ist.
Schönes Bild. Ja, genau so ist es.
Aber selbst dann könnte ein Unternehmen ja schreiben, naja, sowas wie Grundgehalt ab 90.000 Euro plus variable Anteile. Dass sie das nicht tun, führt uns wahrscheinlich direkt zur zweiten Säule, oder?
Richtig.
Der internen Politik.
Absolut. Die interne Unternehmenskultur und die Gehaltsstruktur sind hochsensible Gebilde.
Mhm.
Stell dir mal vor, ein Konzern sucht einen neuen Senior Director und schreibt das Spitzengehalt von, sagen wir mal, 140.000 Euro offen aus.
Okay, das liest ja dann jeder.
Eben, das liest nicht nur der externe Markt, das liest am Montagmorgen die gesamte eigene Belegschaft.
Oh ja.
Das liest auch der Kollege, der genau die gleiche Position seit 5 Jahren innehat, und vielleicht, historisch bedingt, nur bei 115.000 Euro liegt.
Oha, da ist Ärger programmiert.
Total. Das Risiko einer massiven Gehaltskompression, also dass neue Mitarbeiter plötzlich mehr verdienen als loyale Bestandskräfte.
Und die daraus resultierenden Neiddebatten, die würden die internen Strukturen ja komplett sprengen.
Genau das ist der Punkt. Die HR-Abteilung verlagert die Gehaltsfindung also in einen geschlossenen Raum, um das interne Gefüge zu schützen.
Das wirft allerdings ein massives Problem für die Funktionsweise des Marktes auf.
Inwiefern?
Naja, wenn die interne Ruhe so heilig ist, dass der offene Stellenmarkt an der Spitze komplett austrocknet, wie finden Angebot und Nachfrage dann überhaupt noch zusammen?
Gute Frage.
Ein Unternehmen kann ja nicht leise in einem Konferenzraum sitzen und hoffen, dass der perfekte Kandidat zufällig anklopft.
Nee, das tun sie auch nicht. Das ist der Moment, in dem wir den regulären Arbeitsmarkt verlassen und den sogenannten verdeckten Stellenmarkt betreten.
Ah, okay.
Weil Unternehmen das Gehalt nicht als Lockmittel ins Schaufenster stellen können, müssen sie aktiv auf die Jagd gehen. Hier dominiert dann ganz klar die Direktsuche.
Also Headhunter.
Richtig. Unternehmen mandatieren Headhunter, Personalberatungen und Executive Search Agenturen. Die Aufgabe dieser externen Dienstleister ist es, den Markt zu screenen, die besten Talente zu identifizieren und sie extrem diskret anzusprechen.
Das heißt, diese Mittelsmänner fungieren als eine Art Puffer?
Genau. Sie können im vertraulichen Erstgespräch durchaus signalisieren, in welcher Gehaltsliga das Mandat spielt, ohne dass das suchende Unternehmen seinen Namen oder sein internes Gehaltsgefüge öffentlich preisgeben muss.
Clever.
Und neben den Headhuntern spielen persönliche Empfehlungen aus dem direkten Netzwerk der Geschäftsführung eine zentrale Rolle.
Klar, schlicht, weil das finanzielle Risiko einer Fehlbesetzung in diesem Segment gigantisch ist. Da nimmt man lieber jemanden, den man schon kennt.
Genau so ist es.
Dennoch gibt es in unseren Daten ja auch spannende Ausreißer.
Oh ja, absolut.
Es gibt Nischen und Konstellationen, in denen man diese hohen Summen knacken kann, ohne auf die diskrete Einladung eines Headhunters warten zu müssen. Startups sind da ein sehr gutes Beispiel, oder?
Ja, Startups brechen tatsächlich mit vielen dieser klassischen Regeln.
Weil sie eine völlig andere Liquiditätsstruktur haben, nehme ich an?
Richtig. Wenn du als erfahrene Fachkraft in einem Startup im früheren bis mittleren Stadium anfängst, liegt dein festes Grundgehalt oft deutlich unter dieser 100.000-Euro-Marke.
Weil das Startup schlicht nicht den Cashflow hat, um diese Corporate-Gehälter zu zahlen?
Exakt. Das Modell funktioniert hier über den Hebel der Unternehmensanteile, meist in Form von sogenannten ESOPs.
Ah, okay. Du tauschst also gegenwärtige Liquidität gegen zukünftiges Potenzial.
Ganz genau. Wenn das Startup wächst und es zu einem Exit kommt, also einem Verkauf oder Börsengang, multipliziert sich der Wert dieser Anteile.
Und so wächst das Gesamtpaket retrospektiv massiv in den sechsstelligen Bereich.
Ja. Es ist ein deutlich höheres Risiko, logischerweise, aber eben auch ein viel transparenterer Mechanismus, der rein auf der Wertsteigerung des Unternehmens basiert.
Spannend. Und der absolute Gegenentwurf zu diesem risikobehafteten Startup-Modell ist kurioserweise eine weitere Ausnahme, die uns in der Recherche aufgefallen ist.
Mhm.
Die extrem regulierte Tarifwelt. Man verbindet Tarifverträge ja oft mit einem strikten Deckel nach oben.
Ja, das ist so ein Vorurteil.
Aber in den richtig kapitalstarken Industrien wie der Chemiebranche oder der Metall- und Elektroindustrie, da dreht sich das scheinbar um.
Absolut. Wenn man dort in die höchsten Entgeltgruppen, etwa bei IG Metall, aufsteigt und dann die tariflichen Komponenten wie Leistungszulagen, Urlaubsgeld und Sonderzahlungen mathematisch mal aufaddiert,
dann durchbricht man die 100.000-Euro-Marke oft völlig transparent und ohne jegliches Geheimhaltungsmanöver.
Genau. Das ist ein sehr valider Kontrast. Im Tarifbereich wird der Maßanzug gewissermaßen standardisiert.
Mhm.
Aber wenn wir auf die breite Masse der Führungspositionen außerhalb dieser spezifischen Tarifblasen schauen, bleibt der Weg über Headhunter der absolute Standard.
Okay, bleiben wir mal bei diesem Standardweg. Wenn diese Jobs verdeckt sind und die Headhunter im Hintergrund agieren, stehen wir doch vor einem riesigen Paradoxon.
Okay, schieß los.
Wie mache ich mich als Bewerber für jemanden sichtbar, der im Verborgenen sucht? Ich kann ja nicht aktiv auf LinkedIn posten, hey, ich fühle mich unterfordert und suche dringend ein sechsstelliges Gehalt.
Das solltest du auf keinen Fall tun, nein.
Eben. Also was ist die Lösung?
Die Währung, die dich auf dem Radar von Executive Search Agenturen aufblinken lässt, ist radikale Spezialisierung.
Okay.
Generalisten, die von allem ein bisschen verstehen, sind auf diesem Level einfach nicht mehr gefragt. Headhunter haben sehr spezifische Mandate.
Hast du da ein Beispiel?
Sie suchen nicht einfach eine Führungskraft. Sie suchen beispielsweise jemanden, der globale Lieferkettenkrisen in der Halbleiterindustrie stabilisiert.
Ah, sehr spitz.
Oder jemanden, der B2B-SaaS-Produkte in den asiatischen Markt skaliert. Du musst dein digitales Profil, sei es auf LinkedIn oder in branchenspezifischen Netzwerken, exakt auf diese Problemstellungen zuschneiden.
Es reicht also nicht nur, vergangene Jobtitel aufzulisten.
Genau. Du musst belegen, welche konkreten unternehmerischen Schmerzen du in der Vergangenheit gelöst hast.
Und wie mache ich das am besten?
Durch Publikationen, durch Keynotes auf Fachkonferenzen, durch pointierte Kommentare zu Branchenentwicklungen. So baust du eine Autorität auf, die Headhunter fast schon zwingt, dich anzusprechen, wenn genau deine Nische gefragt ist.
Okay, wir positionieren uns also als die spezifische Lösung für ein hochkomplexes Problem.
Richtig.
Gehen wir mal davon aus, diese Strategie geht auf.
Mhm.
Der Headhunter ruft an, man passiert diese ganzen ersten Filter und schließlich sitzt man im entscheidenden Gespräch mit dem Unternehmen.
Der Moment der Wahrheit.
Genau. Aber das Problem ist, das fehlende Preisschild aus der Anzeige ist immer noch nicht aufgetaucht. Wenn das Unternehmen schweigt, wie bereite ich mich dann auf diese Verhandlung vor?
Ja.
Ich brauche ja irgendeine Form von Anker, um nicht völlig blind eine Zahl zu nennen, die mich entweder aus dem Rennen wirft oder, noch schlimmer, mich massiv unter Wert verkauft.
Die Vorbereitung auf diese Verhandlung erfordert belastbare Daten. Und genau hier scheitern viele an den falschen Quellen.
Welche Quellen meinst du?
Naja, klassische nutzergenerierte Gehaltsportale im Internet. Die sind in diesem Top-Segment extrem fehleranfällig.
Weil da jeder eintragen kann, was er will.
Ja, und weil die Datenbasis oft intransparent ist und massiven Verzerrungen unterliegt. Was du wirklich brauchst, sind harte, validierte Makrodaten.
Und wo kriege ich die her?
Instrumente wie der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit oder der offizielle Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamts sind exzellente Werkzeuge.
Ah, okay.
Damit kannst du zumindest einen soliden, regional bereinigten Medianwert für deine Berufsgruppe ermitteln.
Das gibt mir einen groben Rahmen. Aber Makrodaten spiegeln ja nicht wider, was in einem hochspezialisierten, privaten Unternehmen für meine spezifische Erfahrung gezahlt wird.
Stimmt.
Die mit Abstand verlässlichste Quelle ist doch das eigene Netzwerk, also die Menschen, die genau diese Jobs aktuell machen.
Absolut.
Hier stoßen wir aber auf ein massives kulturelles Hindernis. In Deutschland reden wir ja gefühlt eher über unsere Krankengeschichte als über unser Gehalt.
Oh ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf.
Wenn ich jemanden aus meinem Netzwerk direkt frage, hey, was verdienst du eigentlich als Head of Data Science? Dann macht er doch sofort dicht.
Exakt. Der direkte frontale Angriff auf die Finanzen des Gegenübers funktioniert in unserer Geschäftskultur überhaupt nicht. Die strategische Lösung liegt hier in der Indirektion.
Wie sieht die aus?
Du stellst die Frage, aber du veränderst das Subjekt. Du fragst eine Person in einer vergleichbaren Position zum Beispiel, welche Gehaltsspanne gilt nach deiner Einschätzung für diese spezifische Verantwortungsebene aktuell als marktgerecht?
Ah, das ist clever.
Ja, denn durch das Wort marktgerecht zwingst du dein Gegenüber nicht, sein eigenes Bankkonto offenzulegen. Du bittest ihn stattdessen um eine professionelle Marktbeobachtung aus seiner Expertenperspektive.
Psychologisch öffnet das wahrscheinlich sofort Türen, weil die Person ihr Wissen teilen kann, ohne ihre eigene Privatsphäre zu verletzen.
Genau, und die Zahlen, die du hier bekommst, die sind oft erschreckend präzise.
Wahnsinn! Und diese präzisen Informationen aus dem Netzwerk brauche ich dann für den entscheidenden psychologischen Moment in der Verhandlung.
Welchen Moment meinst du?
Das Setzen des Ankers.
Richtig.
Wenn ich als Bewerber den ersten Zug mache und eine Spanne nenne, sagen wir mal 110.000 bis 130.000 Euro, dann zwinge ich mein Gegenüber, sich an diesen Zahlen abzuarbeiten. Der Rahmen der Verhandlung ist damit quasi gesteckt.
Genau das ist die Ankertaktik.
Und wenn wir uns an deine Erklärung der Vergütungsarchitektur von vorhin erinnern, ich verhandle in diesem Rahmen ja niemals nur das Grundgehalt. Ich verhandle das Gesamtpaket.
Genau, das ist der Moment, in dem du den Maßanzug wirklich schneiderst.
Okay, lass uns das mal durchspielen.
Gerne.
Wenn das Unternehmen beim Fixgehalt bei, sagen wir, 105.000 Euro blockiert, weil das interne Gehaltsgefüge absolut nicht mehr zulässt, dann darf die Verhandlung dort nicht enden.
Richtig. Dann verlagerst du den Fokus auf die flexiblen Komponenten. Wir fahren jetzt einen höheren Performance-Bonus, zusätzliche Urlaubstage, ein größeres Weiterbildungsbudget oder einen richtig guten Firmenwagen.
All das ist am Ende monetarisierbarer Wert, der die interne Struktur des Unternehmens aber nicht so stark stört wie ein überdimensioniertes Grundgehalt.
Exakt. Und der stärkste Hebel in jeder Verhandlung bleibt ohnehin deine eigene Unabhängigkeit.
Das sogenannte BATNA. Das Best Alternative to a Negotiated Agreement.
Genau. Wer ein alternatives Jobangebot in der Hinterhand hat, der strahlt eine Souveränität aus, die das Gegenüber intuitiv spürt.
Du bist dann in der Position, nicht zustimmen zu müssen, sondern zustimmen zu wollen. Das verändert die gesamte Dynamik am Tisch.
Komplett. Wenn ich mir das alles so anhöre, diese ganzen strategischen Überlegungen, das mühsame Dekodieren des Marktes, das Entlocken von Zahlen aus dem Netzwerk.
Es ist anstrengend.
Total. Das verlangt vom Bewerber heute eine enorme taktische Leistung. Aber, und das ist das Spannende, diese ganze etablierte Praxis hat scheinbar ein klares Ablaufdatum.
Oh ja.
Wir stehen vor einem juristischen Paradigmenwechsel, der dieses Versteckspiel komplett aushebeln wird.
Richtig. Wir sprechen hier über die EU-Entgelttransparenzrichtlinie.
Was für ein Wort.
Ja, offiziell die Richtlinie EU 2023-970.
Und das ist kein sanfter Appell an die Wirtschaft, das ist ein harter Eingriff in tief verankerte HR-Praktiken.
Die EU gibt damit eine völlig neue Spielordnung vor.
Deutschland hat die ursprüngliche Umsetzungsfrist im Juni 2026 zwar verpasst.
Klassiker.
Ja, leider. Aber die rechtliche Verankerung und die vollständige Durchsetzung wird jetzt zwingend für 2027 erwartet.
Lass uns die Mechanik dieser Richtlinie mal ganz genau betrachten, denn das verändert wirklich alles für unsere Hörer.
Unbedingt.
Erstens, Arbeitgeber werden gesetzlich verpflichtet, das Einstiegsgehalt oder zumindest eine objektive Gehaltsspanne unaufgefordert offenzulegen.
Mhm.
Und zwar nicht erst in der dritten Interviewrunde, wenn man schon Wochen an Zeit investiert hat, sondern vor dem allerersten Vorstellungsgespräch. Sie müssen die Position also vorab bepreisen.
Das allein ist schon eine Revolution.
Aber der für mich noch viel entscheidendere Eingriff ist der zweite Punkt. Es wird Unternehmen strengstens verboten, dich nach deiner bisherigen Vergütung zu fragen.
Und dieser zweite Punkt bricht eine jahrzehntealte Logik der Gehaltsfindung auf.
Inwiefern?
Bisher kalkulieren viele Unternehmen ihre Angebote ja so, indem sie einfach das alte Gehalt des Bewerbers nehmen und vielleicht 10 oder 15% aufschlagen.
Ah, und das zementiert natürlich historische Ungleichheiten.
Exakt. Wer in der Vergangenheit schlecht verhandelt hat oder aus strukturell unterbezahlten Positionen kommt, der schleppt diesen Malus wie einen schweren Anker von Job zu Job mit sich.
Wahnsinn! Wenn diese Frage künftig tabu ist, muss das Unternehmen den objektiven Wert der Position vergüten, völlig unabhängig davon, was der Bewerber vorher verdient hat?
Genau. Das kappt endlich diese toxische historische Abhängigkeit.
Ginn unserer Analyse beschrieben haben, ein gewaltiges Stück zurück in Richtung der Fachkräfte.
Ein absoluter Gamechanger.
Lass uns unsere Erkenntnisse mal bündeln. Unsere Auswertung der über 25.000 Stellenanzeigen belegt eindrucksvoll, dass das Fehlen von Gehaltsangaben bei Top-Jobs keine bloße Schikane der Unternehmen ist.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist ein komplexes Resultat aus der Notwendigkeit, maßgeschneiderte Vergütungspakete zu schnüren und dem Druck, das interne Gehaltsgefüge bloß nicht zu destabilisieren.
Genau.
Solange der Markt noch so operiert, gehört der Vorteil klar denen, die sich auf dem verdeckten Stellenmarkt durch extreme Spezialisierung sichtbar machen.
Mhm.
Marktdaten über intelligente Netzwerkarbeit validieren und eben das gesamte Paket statt nur einer fixen Zahl verhandeln.
Und am Horizont wartet mit der EU-Richtlinie ein Instrument, das den Bewerbern bald auch rechtlich massiv den Rücken stärken wird.
Absolut.
Weißt du, wenn wir diese baldige Gesetzgebung mal konsequent zu Ende denken, bleibt da für mich eine extrem faszinierende Frage offen.
Welche?
Naja, der 100.000-Euro-Job zehrt bisher ja auch extrem von seinem Mythos, von dieser Exklusivität, die gerade durch die Geheimhaltung entsteht.
Stimmt.
Wenn nun ab 2027 durch die EU absolute Transparenz erzwungen wird und diese Gehaltsbänder in jedem Unternehmensportal offen einsehbar sind,
ja,
verliert diese Sphäre dann ihren elitären Reiz?
Oh, das ist ein guter Punkt.
Oder werden die Unternehmen einfach noch tiefere, unsichtbare Ebenen der Kompensation erschaffen, um ihre echten Top-Talente weiterhin exklusiv und unter dem Radar zu belohnen?
Eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die wir garantiert weiter beobachten werden. Die alten Regeln verschwinden, aber das strategische Spiel um die besten Konditionen geht scheinbar nahtlos in die nächste Runde. Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.